Ja, dann fangen wir mal an. Ja, schönen guten Abend, schön, dass ihr alle hier seid und wir begrüßen euch zur zweiten Veranstaltung der Gruppe W17 hier in Göttingen, in unserer Veranstaltungsreihe zur Verunglimpfung der deutschen Nation. Letzte Woche schon die Veranstaltung mit Henning Burgrefe zum Nationalismus, so eine Einführungsveranstaltung gehabt. Und nun heute zum zweiten Teil mit unserem Referenten aus Hamburg, Justin Monday, zu Arbeitswahn, Krise und Wirtschaftspolitik zum verkehrten Zusammenhang von politischer Ökonomie und deutschen Zuständen. Vielleicht so organisatorisch einmal kurz vorweg, wir nehmen die Veranstaltung auf, also bei Nachfragen, wenn ihr nicht aufgenommen werden wollt, einmal kurz vorher sagen. Und wir veröffentlichen dann, je nachdem, aber sehr wahrscheinlich den Mitschnitt danach, wenn die Veranstaltungsreihe vorbei ist, auf unserer Internetseite. Und ja, so viel dazu. Und da wir auch nicht so viel Geld haben, geben wir nachher nochmal irgendwie so eine Spendenbuchse rum oder ja, wir gehen nachher noch einfach nochmal rum. Ich würde dir einfach übergeben. Und ja, Fragen und so bitte am besten erst am Ende der Veranstaltung und nicht mittendrin, dass wir das im Anschluss machen können.
Ich denke, am Ende des Referats.
Genau, am Ende des Referats, aber nicht so mittendrin mit Zwischenrufen und so.
Ja. Ja, wunderbar. Ich danke erstmal für die Einladung und schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich fange erstmal an mit dem obligatorischen, welche Teile gibt es im Referat? Ich werde erstmal aus aktuellem Anlass ein wenig vom angekündigten Thema abweichen und was zum aktuellen Krisenzustand sagen. Ich denke mal, irgendwie, das habt ihr mitgekriegt. Und dann wird es einen Teil geben, der erstmal nochmal herleitet, warum es überhaupt einen Zusammenhang zwischen Nationalsozialismus und Krisenlösung geben muss. Also sozusagen ein, was ist die Frage überhaupt und woraus ergibt sie sich? Dann werde ich zwei verschiedene Krisentheorien behandeln. Einmal von Abraham Bakai, das Buch »Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus« als antifaschistische bürgerliche Theorie. Und einmal ein 70er-Jahre-Klassiker, »Faschismus und Krise« von Nils Kadritzke. Kennt heute wahrscheinlich niemand mehr, aber so im Kern ist das das, was die avancierteren marxistischen Strömungen so zu Nationalsozialismus und Krise gedacht haben. Und dann im vierten Teil werde ich tatsächlich eine Krisentheorie entwickeln, von der ich glaube, dass sie das, was ich erklären möchte, erklären kann und begründen, warum die Krise nicht auf ökonomischer Ebene gelöst werden kann, sondern auf der Ebene des Gesellschaftsverhältnisses und warum deswegen heute ein ganz anderer Zustand ist als vor dem Nationalsozialismus. Und das kann dann nochmal einen kleinen Schlenker zu heute geben und das ist dann so der Rahmen vielleicht für die Diskussion. Ja, dann beginne ich mal. Und ich hoffe, es wird ungefähr eine Stunde dauern. Ich habe einige Stellen eingeklammert und werde dann immer sagen, was jetzt noch kommen könnte, was vielleicht für die Diskussion interessant ist, was aber aus Zeitgründen erstmal rausgefallen ist. Und ja, dann fange ich an und eigentlich wollte ich heute nur ein Referat wiederholen, das ich vor wenigen Wochen in Hamburg gehalten habe. Und dies waren die damaligen Einleitungssätze, also peinlicherweise ein Zitat von mir selbst. Wer, so habe ich in der Einladung angedeutet, etwas über die Dynamik aktueller ökonomischer Debatten hierzulande erfahren möchte, muss sich mit der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik beschäftigen. Zugegeben, diese These erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Also das ist der Einleitungsabsatz. Aber, wie das mit dem Kapital so ist, immer macht es Arbeit. Es kommt dann nämlich eine Krise dazwischen. Und innerhalb dieser Krise ist dieser Satz, dass sich der Zusammenhang nicht auf den ersten Blick erschließt, auf seltsame Art unaktuell geworden. Denn das Aktuelle von vor 3 Wochen und das Aktuelle heute in Bezug auf das Verhältnis von Staat und Kapital ist irgendwie ganz anders. Keine Talkshow und kein Brennpunkt zur aktuellen Finanzkrise kommt ohne den Hinweis aus, dass es Ähnliches ja zum letzten Mal 1929 gab. Nachdem das Stichwort gefallen ist, folgt dann ein Filmchen mit Hintergründen und der beinhaltet den aus Geschichtsbüchern bekannten Verlauf des Schwarzen Freitags und danach bleibt zumeist eine peinliche Leerstelle. Denn die Frage, die alle gerne diskutieren würden, müssen sie sich natürlich verkneifen. Ist, so lautet sie, damals vielleicht auch etwas richtig gemacht worden bei der Schaffung von Arbeitsplätzen? Hatte also der Crashtest-Dummy aus dem kotelettförmigen Land recht mit seiner berühmten Bemerkung, im Nationalsozialismus sei wenigstens eine ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht worden. Ich werde diese Frage gleich behandeln, in der Absicht nachzuweisen, dass sie falsch gestellt ist. Der allgemeinste Grund dafür ist der, dass wir uns nicht in einer prä-, sondern in einer postfaschistischen Gesellschaft befinden. Vorher will ich ein paar aktuelle Bemerkungen machen und aus diesem Grund, und den Grund habe ich nur vorweg angedeutet, weil ich vermeiden möchte, dass ihr euch das Folgende mit der unhistorischen Idee im Hinterkopf anhört. Es könnte zwischen der Weltwirtschaftskrise und der heutigen Analogien geben und es unsere Aufgabe sein, aus der Geschichte zu lernen. So einfach liegen die Dinge leider nicht. Es ist fetischistisches bürgerliches Bewusstsein zu denken, die kapitalistische Wiederkehr des Immergleichen habe keine innere Geschichte, weswegen Krisen nur als zeitweilige Störungen beim ansonsten notwendigen Fortgang gedeutet werden können. Wenn die Wiederkehr auch noch für Fortschritt gehalten wird, kommt es zu Krisendarstellungen wie dieser. Das ist ein schönes Schaubild, das ganz aktuell auf der Seite www.bundesfinanzministerium.de steht, so auf der Titelseite. Ich weiß nicht, ob man das überall sehen kann. Das ist irgendwie so eine Kurve und hier ist so ein Knacks in der Kurve und da ist eine Brücke darüber gebaut worden. Und die Brücke ist das aktuelle Maßnahmenpaket und da stehen so ein paar Peoples rum. Und so ungefähr ist das Geschichtsbild des Bundesfinanzministeriums. Das könnt ihr im Hinterkopf behalten. Da werde ich noch drauf zurückkommen. Materialistische Kritik hat anders zu verfahren. Zitat: Von der jüngsten Gestalt des Unrechts fällt Licht stets aufs Ganze. So nur vermag die Theorie, die Schwere des historischen Daseins der Einsicht ins Gegenwärtige zugutekommen lassen, zu lassen, ohne der Last selber zu erliegen. Das ist ein Satz aus Adornos Reflexion zur Klassentheorie. Aber die materialistische Kritik wäre keine, nähme sie sich nicht auch noch ihre eigenen Widersprüche zum Gegenstand. Denn an gleicher Stelle heißt es, wieder Zitat, im Bannkreis des Systems ist das Neue, der Fortschritt, Altem gleich als immer neues Unheil. Das Neue erkennen bedeutet nicht, ihm und der Bewegtheit sich einschmiegen, sondern ihrer Starrheit widerstehen, den Marsch der welthistorischen Bataillone als Treten auf der Stelle zu erraten. Zitat Ende. Die Frage kann heute also nicht die sein, ob die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik wiederkommen kann, sondern die, was von ihr und dem Faschismus insgesamt in der Geschichte geblieben ist und wie dies geschehen konnte. Mit dem kurzen Vorwort also zunächst einmal zur jüngsten Gestalt des Unrechts, wie es sich momentan andeutet. Wenn die Krise tobt, werden einige Dinge auf einmal völlig offensichtlich. Mit einem Schlag etwa werden Versuche überflüssig, vermittelt seitenlanger ideologiekritischer Deutungen darüber aufzuklären, dass der ohnehin staatstragende Charakter der Attac-Ideologie auch die Affirmation des Kapitalverhältnisses so wie es ist beinhaltet und nicht etwa eine reformistische Kritik an ihm. Es reicht stattdessen, also statt der ideologiekritischen Deutung, auf den letzten Talkshow-Auftritt von Sven Giegold zu verweisen, der bei solchen Anlässen durchaus glaubwürdig rüberbringen kann, dass all sein vergangenes Warnen und Wirken gegen wilde Spekulationen auf den Finanzmärkten nichts anderem galt als der Verhinderung des aktuellen Debakels. Ähnliche Effekte produzieren momentan auch die Kommentarspalten der Zeitungen. Bei der Frankfurter Rundschau etwa verhält es sich so, Zitat, verstaatlicht alle Banken, Zitat Ende, lautete die Forderung am 30.09. und eine Woche später wurde dann unter der Überschrift Mehr Startwagen, eine Chance besprochen. Zitat, diese Krise erzwingt eine Neuorientierung nicht nur an den Kapitalmärkten. Diese Regierung hat die Chance, den Nutzen eines starken Staates für die Gesellschaft zu demonstrieren. Zitat Ende. Am nächsten Tag wurde die Chance dann auch schon Wahrheit. Wieder Zitat, die Wahrheit ist, in letzter Instanz ist der Unterschied zwischen Staat und Markt kaum vorhanden. Am Ende ist alles Staat. Am Ende sind es die Steuerzahler, die ihr Geld, ihre Bonität hergeben, damit sie auch morgen noch Geld verdienen können. Zitat Ende. Wer derartiges liest und sich traut, sich nicht, wie vom Autor vermutlich beabsichtigt, in innerer Sicherheit zu wiegen, sondern über das Gelesene nachzudenken, braucht wiederum keine längere Abhandlung, um die Rede vom selbstzweckhaften Charakter der Verwertung des Werts zwar nicht zu begreifen, aber zumindest doch als Ergebnis gesellschaftskritischer Reflexion plausibel zu finden. die verkündete Bereitschaft, Geld herzugeben, um anschließend wieder welches verdienen zu können, geht locker als Wink mit dem Zaunpfahl durch. Auch das Verständnis des Satzes, dass Wert nicht nur eine ökonomische Größe ist, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis, das primäre Lernziel aller halbwegs akzeptablen Einführungsseminare in das Kapital, ergibt sich in der Krise für einen Augenblick ganz ohne theoretische Herleitung. Es muss wohl irgendwie so sein, wenn alle Welt, darunter auch diejenigen, die noch nie eine Aktie aus der Nähe besessen haben, sich darüber den Kopf zerbricht, wie es wohl kommen kann, dass die Pleite von Banken im Irgendwo unmittelbar Auswirkungen auf die eigenen Lebensbedingungen hat. Und nicht nur auf den Wert des bescheidenen eigenen Besitzes. Der Begriff der Totalität verwandelt sich so in etwas anderes als die negative Kategorie gesellschaftskritischer Reflexion, die er seinem Wesen nach ist. Und darüber, dass die Totalität des Weltmarkts seiner universellen Natur nach in konkurrierende Nationalökonomien zerfällt, braucht nicht einmal mehr diskutieren, wer zur Kenntnis genommen hat, wie schnell alle im engeren Sinne Verantwortlichen betonen, dass jeder Staat seine eigenen Banken zu retten habe. Allerdings bleibt es bei diesem kurzen Augenblick der Erkenntnis. Zitat: Man muss das Kapital viel mehr abschaffen wollen, wenn man es begreifen will. Und dieser Wille, das Kapital abzuschaffen, hat außertheoretische Gründe. Zitat Ende. So hat Wolfgang Port einmal die Voraussetzungen formuliert, unter denen mit der objektiven Widersprüchlichkeit des Kapitals ein einigermaßen angemessener Umgang gefunden werden kann. Dass in der Welt sachliche Abhängigkeit im wahrsten Sinne des Wortes herrscht, ist es, was in der Krise unmittelbar zu Bewusstsein kommt. Gleichzeitig ist dieser Prozess aber die Voraussetzung dafür, dass alle Beteiligten ihre übliche strukturelle Dummheit in bewusste Entscheidungen verwandeln. Die strukturelle Dummheit, die sich aus der für sie im Konkreten notwendig undurchsichtigen Relation ihrer eigenen ökonomischen Praxis zur Reproduktion des Gesamtsystems ergibt, konnten sie sich leisten, weil zum einen der Wert als automatisches Objekt sie als seine Charaktermasken dazu brachte, sich an den sachlich gegebenen Zwang zur Produktion anzupassen. Reproduzieren und als gesellschaftliches Verhältnis durchsetzen konnte er sich objektiv hinter ihrem Rücken. Wenn dies im Desaster endet, wie in der Krise, ist es mit der Einheit des Bewusstseins, was vorher galt, entsprechend schnell vorbei. Und autoritäre Garantien sind gefragt. Also die Überbrückung des Lochs in der Kurve, also hier, soll auf einmal eine reine Willensanstrengung sein. Spiegel Online etwa berichtet über eine geplante Maßnahme des gewaltigen Rettungsplans so, Zitat: Gleichzeitig werde geprüft, ob die Regierung für neu emittierte Anleihen der Banken garantieren könne. Das würde den Banken erleichtern, sich über die Ausgabe festverzinslicher Wertpapiere neues Geld zu beschaffen. Dies scheint mir das zu sein, was aktuell als Maßnahme zur Eigenkapitalbeschaffung für die Banken läuft. Ich kann mich da aber auch täuschen, denn etwas über die tatsächlichen juristischen und ökonomischen Formen der geplanten Maßnahmen habe zumindest ich nicht in Erfahrung bringen können. Und ich habe auch durchaus gesucht. Also ich glaube, das gibt es noch gar nicht. Und irgendwas müssen wir aber heute im Bundestag beschlossen haben. Man weiß es nicht so genau. Zur Beurteilung des ideologischen Gehalts eines Gedankens ist das aber egal. Da reicht es, wenn diejenigen, die ihn äußern, glauben, er ließe sich verwirklichen. In dem typischen Gedanken zur Geldbeschaffung mittels Staatsgarantie geht deshalb alles drunter und drüber, weil in ihm der durch keine politische Maßnahme überbrückbare Widerspruch zwischen den identischen Perspektiven aller einzelnen Banken und der Objektivität der Zirkulation des Kredits keine Beachtung findet. Zur Erklärung dazu: Einmal angenommen, der Staat ist in der Lage, für die Ausgabe von Wertpapieren zu bürgen. Selbstverständlich stimmt es dann, dass einer Bank die Geldbeschaffung leichter fällt. Nur, was für jede einzelne Bank stimmt, stimmt unter Berücksichtigung der Vorgänge in der Zirkulation, die die einzelnen Perspektiven praktisch miteinander verbinden, gerade nicht mehr. Denn die neu emittierten Anleihen, die den Banken Geld verschaffen sollen, müssen ja mit bislang anderswo deponiertem Geld bezahlt werden. Die Summen, um die es hier geht, hat ja niemand unterm Kopfkissen. Der Staat rettet mit solchen Garantien gerade nicht alle systemrelevanten Banken, wie es immer heißt, sondern setzt die Bedingung, unter denen diese sich erst recht in den Ruin konkurrieren. Der einzige Unterschied zu vorher ist der, dass diejenigen Banken die Gewinner sein werden, deren Staat dieses Spielchen am längsten durchhält. Daher der urplötzliche Zerfall des scheinbar globalisierten Kapitals in nationale Fraktionen. Der gleiche objektive Widerspruch zwischen allen Einzelnen und dem Ganzen wird offenbar, wenn nicht einfach vorausgesetzt wird, dass der Staat in der Lage ist zu bürgen, sondern wenn gefragt wird, woher der Staat das Geld für die Garantien nimmt. Es kann nur aus entweder Steuereinnahmen oder aus Staatsschulden stammen. Zu den Steuereinnahmen zuerst. Steuern senken die Liquidität derjenigen, die sie zahlen. Das heißt, wenn die Umsätze nicht einbrechen sollen, das sollen sie ja bekanntlich nicht, steigt der Bedarf an Kredit in dem Maße, in dem er staatlich garantiert wird. Also je mehr Steuern genommen werden, desto mehr Kredit brauchen die Leute, um wieder das zu kaufen, was sie vorher hätten kaufen können. Und es geht hier nicht um den Privatkonsum, sondern es geht hier natürlich um den produktiven Konsum von Kapital. Soll das Geld aus Staatsschulden stammen, wird es noch abstruser. Dann nämlich muss die Kreditfähigkeit nichtstaatlicher Stellen bestehen, bevor der Staat die vermeintlichen Mittel hat, sie herzustellen. Irgendwo muss sich ja der Staat das Geld auch leihen. Er kann es natürlich drucken, aber das ist nur Inflation. Damit wird endgültig deutlich, dass die Zirkulation ihren Namen zu Recht hat. Es dreht sich in ihr alles im Kreis, weil sich die vermeintlich unabhängige Realwirtschaft, auf die die Krise angeblich durchschlagen soll, nur in ihren Formen bewegen kann. Das Bewusstsein von den wechselseitigen Tauschbeziehungen, die damit gegeben sind, innerhalb der Zirkulationssphäre, im autoritären Staat ohnehin nicht sonderlich ausgeprägt, kommt in der akuten Krise vollends unter die Räder, obwohl sie gerade hier Thema werden müsste. Das Krisenbewusstsein ist dagegen von dem Glauben bestimmt, die Souveränität des Staates erlaube es, sich über die auf Marktbewegungen reduzierte Bewegung des Werts hinwegzusetzen, um so die Resultate zu erzwingen, die die Produktion eigentlich hätte zeitigen müssen, wäre sie nicht in die Krise geraten. Mit dem Bild des Finanzministeriums, es muss die Brücke gebaut werden. Also das ist das, was eigentlich passieren muss. Irgendwas Unerklärliches aus Gier, tralala und noch was. Es hat es wieder hier unten anfangen lassen, also muss einfach so getan werden, als ob es gerade darüber gäbe. Die geht sogar so ein bisschen nach oben, weil der Staat macht ja auch Gewinne. Also wahrscheinlich macht er ja Gewinne, haben wir gehört. Dieser Idee liegt die Weigerung zugrunde, den in der Krise zutage tretenden, vergänglichen Charakter des Kapitals als gesellschaftliches Verhältnis zur Kenntnis zu nehmen. Erst hieraus ergibt sich die Schlagseite der Ideen zur Rettung der vermeintlichen Realwirtschaft. Denn mit den Widersprüchen innerhalb der Zirkulation hört die Sache ja nicht auf. Die Idee, die Bankenkrise lasse sich durch die Gewährung großer Mengen von Kredit beheben, negiert auf reichlich eigenartige Weise den Ausgangspunkt, von dem aus der Gedanke gestartet war, also durchaus der immanente Rettungsgedanke. Denn durch diese Idee wird rückwirkend Kapitalmangel als Krisengrund fingiert. Das ist gerade dann irrwitzig, wenn die Überbewertung der amerikanischen Immobilien als Krisengrund betrachtet wird, was ja alle so darstellen. Denn die geschah ja, also die Überbewertung, weil Überfluss an Kapital herrschte. Die schlecht abgesicherten Kredite wurden vergeben, weil die Banken nicht wussten, wohin mit dem Kredit. Deswegen haben sie ihn auch zu risikoreichen Bedingungen vergeben. Auch hier waltet also wieder der Widerspruch zwischen Besonderem und Allgemeinen. Subjektiv fehlt es allen am Geld. Daher die Idee, man könne mit ganz viel Geld auftreiben, die Krise beheben. Aber objektiv gibt es zu viel. Die Analyse der aktuellen Situation möchte ich hiermit erstmal abbrechen. Ich bitte zu beachten, dass ich damit nicht den Krisenverlauf analysiert haben will. Das wäre ein anderes Thema. Es kommt mir lediglich auf den Hinweis an, dass in der Krise das Bewusstsein auf das Ganze gerichtet wird, ohne dass dies gelingen kann, also vernünftige Erkenntnisse produzieren könnte. Mit Port wird damit also auch der Begriff des Kapitals verfehlt, weshalb sich die Frage stellt, warum überhaupt jemals eine Krise gelöst worden ist. Wie, lautet die Frage, die insbesondere mit Hinblick auf den Nationalsozialismus zu stellen ist, kann eine Totalität praktisch rekonstruiert werden, wenn sie notwendig unbegriffen bleiben muss? Also ohne man will ihre Abschaffung, aber dann will man es ja nicht lösen. Bemerkenswert ist an der aktuellen Krisenberichterstattung allerdings noch, dass innerhalb weniger Tage Entwicklungen durchgemacht wurden, für die ökonomische Theoriebildung von Friedrich List, das Buch Das natürliche System der politischen Ökonomie von 1838 bis zu Walter Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik von 1950. Das sind jetzt die meines Erachtens relevanten Bücher, die den Stand der politischen Ökonomie in Deutschland wiedergeben, über 100 Jahre brauchte. Wenn die nicht nur in der FR propagierte Identität von Staat und Markt in letzter Instanz, nein, denn die nicht nur in der FR propagierte Identität von Staat und Markt in letzter Instanz ist zwar tatsächlich wahr, aber keine zeitlose Wahrheit. Vielmehr war sie als faschistische Identität von Staat und Staatsvolk die historische Voraussetzung der sozialen Marktwirtschaft, als deren Haupttheoretiker zu Recht Walter Eucken gilt. Also bei dem ist die Identität von Staat und Markt sozusagen theoretisch als erster bearbeitet worden. Nur deshalb, weil es diesen historischen Prozess gab, konnte er sie in der Folge theoretisch fassen und diejenigen Formen staatlicher Intervention entwickeln, die seither praktiziert werden. Ohne Staat lief im 20. Jahrhundert nichts. Der Neoliberalismus ist, sofern er mit Staatsfreiheit assoziiert wird, ein antiliberales Ressentiment inzwischen nicht mehr nur linker Staatsfetischisten. Also die Kritik von Attac vertreten ja inzwischen fast alle. Und sofern er tatsächlich existiert hat, als wissenschaftliche Variante der Ideologie von der sozialen Marktwirtschaft, war er Staatsprogramm. Als Beleg dafür, dass die welthistorischen Bataillone auf der Stelle treten, kann der Arbeitswahn gelten. Denn dass die Öffentlichkeit momentan nichts wissen will von »Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen« und Milliarden bereitstellt, heißt ja nicht, dass die außertheoretische und außerökonomische Verfassung der Subjekte, die sie als Arbeitskraftbehälter konditioniert, weggefallen wäre. Die also macht, dass sie das Kapital nicht begreifen können. Ganz im Gegenteil bricht sich gerade das damit verbundene Ressentiment, etwa gegen die Managerinnen, die vermeintliche Unsummen kassieren, nicht mehr aus der Perspektive der einzelnen Bahn, wie vorher, beim Arbeitsplätze schaffen und so weiter, sondern kommt diesen aus der des Ganzen entgegen. Dass bei den Summen, die gerade im Schwange sind, eigentlich deutlich wird, dass die paar Millionen der Spitzenmanager, von denen es ja nicht so viele gibt, tatsächlich Peanuts sind, ist nicht Einwand, sondern der Grund für den Perspektivwechsel der Öffentlichkeit. Genauso wie die Rettungspaket-Fantasien haben die Diskussionen der Sorte, dass wir uns all das nicht mehr leisten können und den Gürtel enger schnallen müssen, die seltsame Eigenart, dass permanent die Zirkulationsprozesse unter den Tisch fallen, in denen ein Aufschwung nur bestehen könnte und durch deren Wegfall sich die Krise verschärft. Es wird permanent so getan, als sei der nationale Reichtum unser aller Haushaltskasse und nicht die dauernde Wiederkehr von Wechselbeziehungen, in denen die einen geben und die anderen nehmen. Und aktuell müssen wir halt alle geben, kriegen soll es aber niemand, denn dann würden wir ja was verschenken, wem auch immer. Kein Gewerkschaftsvertreter, der voll auf dem Standpunkt der sozialen Marktwirtschaft und der Arbeit steht, sagt zu den Managergehältern, dass das ja jetzt mal eine gute Gelegenheit sei, den Swimmingpoolmarkt zu beleben. Denn der Manager gibt ja sein Geld der Handwerkerin, die vorher keine Arbeit hatte, die wiederum erlaubt und zwingt den Eigentümer der Bäckerei, eine Person mehr einzustellen, weil er jetzt nicht mehr simples Graubrot, sondern in der Herstellung aufwendige Croissants zum Frühstück isst. Und all das macht am Ende den Profit der Elektroindustrie aus, die mehr Flachbildschirme verkauft. Und zwischendrin wurde auf jeden Fall viel gearbeitet. Dass jeder Euro nur einmal ausgegeben werden könne, ist der falscheste Satz, der im Kapitalismus gebildet werden kann. Umgekehrt gilt, dass der Kapitalismus in der Krise ist, wenn ein Euro nicht mehr ausgegeben werden kann, weil die Verwertung des Werts an der eigenen inneren Schranke gescheitert ist. Daher ist natürlich auch zu fragen, jetzt müsst ihr euch wieder in die Talkshows von vor 4 Wochen zurückversetzen, wie es denn dem Aufschwung dienen soll, wenn Hartz-IV-Empfängerinnen noch weniger kaufen können als bisher. Was geschieht mit den Produktionskapazitäten, mit denen bisher die von ihnen konsumierten Produkte hergestellt wurden? Mit dem Billiglohn verhält es sich nicht grundsätzlich anders. Zwar gibt es, solange das Kapital als nationales betrachtet wird, noch den Ausweg Weltmarkt, also Export. Global betrachtet macht das aber auch keinen Unterschied. Es wird immer Geld eingezogen, das ansonsten Produktionskapazität von Konsummitteln bedienen würde. So, also mit all diesen Rettungsmaßnahmen, setzen sich nur die Bedingungen fort, die verhinderten, dass die Hartz-IV-Empfängerinnen ihre Arbeitskraft verkaufen konnten. Denn Absatz gibt es nicht, weshalb das Geld auf den Finanzmärkten landet. So ordentlich im Sinne der Krisenbeseitigung scheint die Arbeitsmarktpolitik des Hitlers der Herzen also nicht gewesen zu sein. Denn deren Kern war ja durchaus auch damals eine Niedriglohnpolitik und die Idee nationaler Autarkie. Und das Kriterium für die Fragen nach der Krisenlösung kann ja nicht nur sein, ob durch sie alle Arbeit hatten. Das hatten sie im Nationalsozialismus. Krisenlösend können die Maßnahmen nur genannt werden, wenn sie irgendwann auch wieder wegfallen können. Was ja auch gerade alle versprechen. So, jetzt kommt der zweite Teil, der darum geht, warum beim Verhältnis von Nationalsozialismus und Ökonomie nach der Krise zu fragen ist. Grund dafür, dass die Arbeitsmarktpolitik nicht als Krisenlösung bezeichnet werden kann, also sowohl die heutige als auch die damalige, könnte sein, dass die nationalsozialistische Ideologie völkisch antikapitalistisch gewesen war und von einer kapitalismusimmanenten Krisenlösung daher schon von Grund auf keine Rede sein kann. Vielleicht ließe sich gerade aus antideutscher Perspektive fragen, ist es sinnvoller, von einem eigenständigen nationalsozialistischen Wirtschaftssystem zu sprechen? Also diese Frage behandle ich gleich dann an Bakay. Und diesen Weg haben ja auch einige antideutsche Positionen inzwischen genommen. Dies wirft allerdings einige Fragen an die weitere Geschichte auf und vor allem diejenige nach dem Grund, aus dem heute die faschistische Einheit von Markt und Staat als Krisenlöser genauso herbeigewünscht wie abgewehrt wird. Wie, stellt sich die Frage, konnten anhand der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik theoretische Schlüsse für die Zeit nach 1945 gezogen werden, wenn es doch nur regressiv antikapitalistische Besonderheiten gab? Was, also das zielt jetzt wieder auf diesen Eucken, was war der Standortvorteil bei der ökonomischen Theoriebildung, der dazu führte, dass ein deutsch-österreichisches Gemeinschaftswerk, nämlich der Ordo und der Neoliberalismus, nach 1945 international Anerkennung finden konnte? Wenn die vorherrschende Ideologie zum Zeitpunkt ihrer Entstehung doch alles dafür tat, simple ökonomische Sachverhalte wie den Tausch vermittels völkischem Brimborium dem Bewusstsein zu entziehen und in jüdische Machenschaften zu verwandeln. Bei der Frage lässt sich vielleicht noch sagen, nun ja, da waren fleißige deutsche Denker in der inneren Immigration am Werk. Das war das Selbstbild der Neoliberalen in den 50ern. Also die gesamte Riege der 50er Jahre Wirtschaftspolitik waren Neoliberale, die genau diesen Lernprozess im NS durchgemacht haben. Walter Eucken, einer der deutschen Neoliberalen, die während des NS gelernt hatten, hatte aber seltsamerweise die Liquidation dieser simplen ökonomischen Sachverhalte, wie eben dem Tausch, aus der ökonomischen Theorie zum methodischen Ideal erhoben. Und zwar in einem 1939 erstmals veröffentlichten Buch namens Die Grundlagen der Nationalökonomie. Die dort entwickelten Kategorien werden noch heute in der Volkswirtschaftslehre als grundlegend für das Verständnis der sozialen Marktwirtschaft gelehrt. Also da kommt auch alles das her, was ihr in der Schule über die Marktformen und sowas vermutlich gelernt habt. Dort, also in diesem Buch, heißt es im einleitenden Kapitel, Zitat, Versuche, durch Begriffsanalysen zum Wesen der Wirtschaft vorzudringen, dieses Wesen in Definitionen zu fassen, Systeme von Begriffen, die man Theorien nennt, zu schaffen und von da aus durch Deduktion zu Einzelergebnissen zu gelangen, sind in der Nationalökonomie des letzten Jahrhunderts, also jetzt des 19., sehr verbreitet. Insgesamt können alle Nationalökonomen, die so vorgehen, Begriffsnationalökonomen genannt werden. Zitat Ende. Das Unverständnis der Objektivität der Zirkulation, also genau das, was in der Krise fehlt, nein, das Unverständnis fehlt natürlich nicht, was vorhanden ist, wird mit diesem Satz zum methodischen Ideal erhoben. Der Tausch wäre ein solcher Begriff, den man zu meiden hat, ebenso Wert, Tauschwert, Gebrauchswert und was einem und einer bei der Lektüre der Klassiker des Liberalismus und bei Marx sonst noch so über den Weg läuft. Also diese Begriffe sind alle keine marxischen Spezifika. Die hat er auch alle nur aufgenommen. Eucken meint hier tatsächlich nicht nur Marx, sondern fast die gesamte Nationalökonomie des 19. Jahrhunderts, der die Identität von Staat und Markt noch fremd war. Und das selbst, wenn sie unglaublich staatsfixiert waren, wie Friedrich List es teilweise ist, aber von einer Identität von Staat und Markt ist auch der nicht ausgegangen, sondern Idee war vielmehr die, dass der Staat deswegen zu bevorzugen ist, weil das Ökonomische in ihm nicht stattfindet. So funktioniert der Staatsfetischismus des 19. Jahrhunderts. Und tatsächlich ist der Neoliberalismus, der aus dieser Theoriebildung resultierte, eine Theorie, die ohne jeden ökonomischen Begriff auskommt. Also da gibt es nur Recht und Ähnliches, also alles nur staatszentrierte Begriffe. Es wäre schon ein ziemlicher Zufall, wenn eine solche Theorie unabhängig von einer Wirtschaftspolitik entwickelt worden wäre, die von einer Ideologie begleitet wurde, die jede begriffliche Reflexion für jüdisches Gesetzesdenken hält. Eugens Alternative zu Begriffsnationalökonomie war die Analyse der, Zitat, konkreten Ordnung der Wirtschaft, womit er ziemlich exakt seine eigene Position der teilnehmenden Beobachtung während des Nationalsozialismus wiedergegeben hat. Der war zur Erklärung in Arbeitsgruppen tätig, die die Aufgabe hatten, die staatlich organisierte Kriegswirtschaft nach einem deutschen Sieg wieder in eine Ordnung zu verwandeln, die er dann Wettbewerbsordnung nannte. Und so hat er es auch nach 1945 genannt. Eugens methodisches Ideal gegen die Begriffsbildung ist vor jedem Inhalt auf die Souveränität des Staates geeicht, die heute den Wert des Kapitals wieder retten soll. Endgültig scheitert die Vorstellung von der Zusammenhanglosigkeit von Faschismus und Krisenlösung an der Erörterung dessen, was in der deutschen Öffentlichkeit Wirtschaftswunder heißt. Wer sich mit Erklärungen wie dem besonderen Fleiß der Landsleute nicht zufrieden gibt und etwa Mythen wie die, die sich um den Ausdruck Made in Germany ranken, nicht für Erklärungen, sondern für eine Fortsetzung des Arbeitswahns während des NS hält, ist tatsächlich gezwungen, einige der Entstehungsbedingungen der Situation nach 1945 im Nationalsozialismus zu suchen. Denn zwischen der Weltwirtschaftskrise, also dem Zusammenbruch des Kapitalverkehrs im Weltmaßstab, und dem Wirtschaftswunder lag einfach nichts anderes. Ich lasse jetzt einen Teil aus, in dem ich dafür argumentiere, dass es der Marshallplan alleine nicht gewesen sein kann. Also das ist ja die beliebteste Erklärung dafür ist, warum nach 1945 wieder Kapitalismus herrschte. Es muss, und das will ich jetzt halt an diesen beiden Krisentheorien behandeln, es muss gesucht werden, wie das Kapital vermittels der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik die Akkumulationsfähigkeit wiedererlangen konnte, die es in der Weltwirtschaftskrise nicht hatte. Auf irgendeine Weise muss der Nationalsozialismus krisenlösend gewirkt haben. Ich werde das mit der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik gleich wieder zurechtrücken, zugunsten der These, dass es die Wirtschaftspolitik im engeren Sinne gerade nicht war, sondern die Fähigkeit, vermittels des völkischen Antikapitalismus und der Errichtung des autoritären Staates in den Naturzustand des Kapitals zu regredieren. Im Naturzustand gibt es weder Wirtschaft noch Politik. Allerdings, und das macht diese These ein wenig hakelig, aber ich denke, das wird hinterher noch klar, ist der Naturzustand natürlich auch eine Fiktion. Und zwar die Fiktion der bürgerlichen Gesellschaft von ihren Voraussetzungen. Ich werde, um das darzulegen, nicht jede einzelne Maßnahme behandeln, sondern darstellen, in was für seltsame Konstellationen sich diejenigen verstricken, die es bei der Wirtschaftspolitik belassen, also die nichts anderes befragen als die tatsächlichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Die theoretische Idee dazu, warum ich das damit belegen kann, lautet ungefähr so. Die gängigen Erklärungsversuche der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik scheitern dann, wenn sie versuchen, eine konsistente Theorie ihres Gegenstands zu entwerfen. Analog dazu scheitert in der Realität die Akkumulation des Kapitals. Ingo Elbe würde das vermutlich wertkritischen Mystizismus nennen. Aber ich denke, ich habe dafür gute Gründe und vermeide den Mystizismus auf diese Art. Ich werde an den Stellen, an denen ich das glaube, darauf nochmal zurückkommen. So, als Beispiel für die bürgerliche Variante nehme ich jetzt, wie schon erwähnt, Avraham Bakai, Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus, das ist 1977 erschienen und ist dann 1998 in der schwarzen Reihe von Fischer nochmal neu aufgelegt worden. Es kann also durchaus als Standardwerk bezeichnet werden und in Uniseminaren, die sich irgendwie um sowas drehen, wird das auch immer als Literaturhinweis verwendet. Bakay erörtert und verfolgt über ganze Kapitel hinweg die wirtschaftspolitischen Programme der NSDAP und anderer Parteien und Interessengruppen. Welche Programmpunkte wurden verwirklicht und welche Auswirkungen, vor allem auf die Arbeitslosigkeit, hatten diese? Da die Arbeitslosigkeit nach 1933 tatsächlich zurückgegangen war, stellte sich die Frage, wie die Nazis dies erreicht hatten. Bakays Antwort hierauf liegt im Rahmen der üblichen Einschätzung. Zitat: Die Überwindung der Arbeitslosigkeit war in erster Linie die Folge einer sich schnell ausbreitenden Staatskonjunktur. Also, ja. Wie man damals den effektiven Nachfragezuwachs des öffentlichen Wirtschaftssektors zu bezeichnen pflegte. Mit solchen und ähnlichen Diagnosen landet Bakay dann relativ schnell bei der Vorstellung, dass die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik im Wesentlichen eine keynesianische war. Antizyklische Nachfragepolitik. Ganz wohl ist ihm bei diesem Ergebnis nicht, denn alles Irrationale an der, wie er es nennt, nationalsozialistischen Weltanschauung, das er bei der Beschreibung der wirtschaftspolitischen Vorstellungen stets in den Vordergrund gestellt hatte, verschwindet im Ergebnis hinter relativ rationalen wirtschaftspolitischen Operationen. Der Nationalsozialismus hat demnach mit dem Kapitalismus gar nichts zu tun und stimmt gleichzeitig mit der Politik aller anderen Staaten zu jener Zeit völlig überein. Das ist ein seltsames Ergebnis. Das von Bakay verwendete Vokabular von Ursache und Wirkung ist schlichtweg Täuschung. Die Überwindung der Arbeitslosigkeit soll Folge der Konjunktur gewesen sein. Das heißt, die Konjunktur, also der Zustand, in dem alle beschäftigt sind, muss vor der Überwindung der Nichtbeschäftigung existiert haben. Ansonsten macht eine Kausalität keinen Sinn. Das macht alles ungefähr so viel Sinn, wie wenn auf die Frage nach dem Grund einer statistischen Verteilung die Antwort lautet, 40% fallen auf Kategorie A, weil 60% auf Kategorie B fallen. Oder wie die Aussage, dass das Wetter der Grund dafür ist, dass es regnet. Das klingt logisch, ist aber völliger Schwachsinn. Dementsprechend bleibt sein Resultat im Ungefähren. Zitat: Im Grunde wies die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik die gleiche Kombination taktisch-pragmatischer Wendigkeit und ideologisch fixierter Konsistenz auf, die Hitlers gesamte Politik charakterisiert. Es erscheint daher berechtigt, trotz aller erwiesenen Konsequenzen und der Aufschiebung proklamierter Endziele von einem Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus zu sprechen. Also das ist von Seite 230 fast am Ende. Da ist irgendwie alles eine Kombination von irgendwas mit irgendwas und man wollte doch eigentlich das ganze Buch lang wissen von was mit was. Der Titel des Buches, Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus, rechtfertigt sich am Ende nur noch mit einer bemerkenswerten Verkehrung. Systematisch, heißt es ja in diesem Zitat, sei nur die völkische Ideologie gewesen. Die tatsächliche Politik hingegen vermochte sich jedem Widerspruch anzupassen, war also wendig. Heutzutage heißt das unideologisch. Weil am Ende nicht herauskommen darf, dass im Nationalsozialismus nicht-faschistische kapitalistische Herrschaft unter neuen Bedingungen fortgesetzt wurde, wird die Irrationalität System. Das ist Mystizismus, allerdings wertunkritischer, wenn auch mit besten antifaschistischen Absichten. Also man kann diesem Buch überhaupt nicht vorwerfen, irgendwas zu verschleiern, zu verdrängen oder sowas. Also das ist auf dieser Basis ist das sehr solide. Viel spannender wäre die Infragestellung und Rechtfertigung des Buchtitels von der anderen Seite gewesen. Nicht, warum war das Wirtschaftssystem nationalsozialistisch, sondern warum war es überhaupt noch ein System und nicht bloße terroristische Willkür. Denn letztlich ist das ganze Buch nur eine Erörterung wirtschaftspolitischer Einzelmaßnahmen aus staatlicher Souveränität heraus. Warum welche Maßnahmen Erfolg hatten, welche nicht erfolgreich waren und so weiter, wird nicht erörtert. Selbstverständlich glaubt Bakay, Erklärungen zu liefern, nur sind die ausnahmslos zirkulär. Die Arbeitslosigkeit wurde beseitigt, weil Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen finanziert wurden. Das ist ja schön und gut, lässt sich darauf antworten, aber eine Erklärung ist das nicht, sondern eine Zusammenfassung mehrerer Tauschakte. Denn es schließt sich natürlich die Frage an, warum auf einmal gesamtgesellschaftlich Geld für Arbeit da war, das zuvor nicht da gewesen war. Bakay beantwortet die Frage mit der Nennung der Geldquellen, das heißt, wer hat das Geld wem übergeben?
Es wurde im Rahmen des Reinhardt-Programms bewilligt.
Also das Reinhardt-Programm ist das, was heute Hartz IV ist. Die hießen schon immer nach Leuten. Die Frage wiederum, woher stand für das Reinhardt-Programm Geld zur Verfügung?
Der Staat hat Wechsel ausgegeben. Außerdem wurde ein riesiges Rüstungsprogramm auferlegt.
Und woher kam das Geld für das Rüstungsprogramm?
Der Reichswirtschaftsminister hatte sich ein Finanzierungsprogramm für die Rüstungsindustrie ausgedacht.
Woher kam hier das Geld?
Von der MEFO.
Woher hatte die MEFO das Geld?
Die hat einfach ungedeckte Wechsel ausgegeben.
Warum konnten von der MEFO für das Reinhardt und für das Reinhardt-Programm Wechsel ausgegeben werden, ohne dass es zu einer Inflation kam?
Keine Ahnung, sie haben es einfach getan und es hat geklappt, denn die Arbeitslosigkeit ist ja zurückgegangen.
Das ist tatsächlich nur leicht überspitzt, so eine Zusammenfassung des Kapitels, in dem es darum geht. Es scheint so, dass die Nazis nur so zu tun brauchten, als hätte es die Unfähigkeit des Kapitals, sich auf erweiterter Stufenleiter zu reproduzieren, nicht gegeben. Und auf genau diese Wirkung aus dem Nichts setzen auch die heutigen Maßnahmen. Die besseren marxistischen Erörterungen der gleichen Frage, also die schlechteren marxistischen Erörterungen, funktionieren natürlich genauso, da ist das nur alles im Interesse des Finanzkapitals passiert und nicht der völkischen Ideologie. Oder nicht aus völkischer Ideologie heraus. Die besseren marxistischen Erörterungen der gleichen Frage funktionieren genau umgekehrt. Wo in der bürgerlichen Theorie nur souveräne wirtschaftspolitische Entscheidungsgewalt ist, die einfach wirkt, warum auch immer, ist in den marxistischen Erklärungen nur Notwendigkeit im Zustandekommen. Warum, ist die Frage, musste sich das Kapital bzw. die Kapitalfraktion XY so und so verhalten? Nils Kadritzke, hier stellvertretend für den akademischen Marxismus der 70er, formuliert die wirtschaftspolitische Aufgabe so, Zitat, eine faschistische Krisenlösungsstrategie musste für diese extrem schwierige ökonomische Situation eine kapitalgerechte und in sich konsistente Antwort formulieren, die beiden Seiten der objektiv gegebenen Krisenursachen gerecht zu werden vermochte. Die beiden Seiten, von denen er hier spricht, die waren das Realisierungsproblem aufgrund des Weltmarktzusammenbruchs, also das Exportkapital konnte nichts mehr verkaufen, und die Lohnhöhe, das heißt, es musste für die Arbeitskraft auch noch zu viel bezahlen. Und die faschistische Wirtschaftspolitik hatte, Zitat, der Logik der kapitalistischen Krisenlösung zu folgen. Also der kapitalistischen Krisenlösung deswegen, weil es für ihn auch noch eine sozialistische gab. Besser und weniger mystisch als Bakays ideologisch fixierte Konsistenz ist Logik der Krisenlösung natürlich auch nicht. Die Formulierung legt nahe, dass die Lösung schon irgendwo objektiv beschlossen und nur noch auszuführen oder zu unterlassen gewesen wäre. Schon dies macht keinen Sinn und verkennt die innere Geschichte des Kapitals, in der die Nazis tatsächlich etwas Neues schufen. Und selbst wenn das Kapital einem logischen Gesetz folgte, bei der Akkumulation, Widersprüche immer nur Interessensgegensätze wären, wäre die Krise ein Zustand, in der sich das Gesetz nicht fortsetzt, weil es sich gegen sich selbst gekehrt hat. Die Lösung, die zur Logik zurückführen soll, kann nicht selbst wieder eine Logik haben. Zumindest kann es nicht die gleiche sein. Hinzu kommt, dass das Kapital kein logischer, sondern ein in sich dialektisch widersprüchlicher Prozess ist. Empirisch ist es noch schwieriger, und das kann man bei Bakay nachlesen, den Nazis nachzuweisen, ihre Politik sei irgendeiner Logik gefolgt. Denn Logik, auch das ist bei Port nachzulesen, ist die Sache gesetzt unter die Bestimmung der Vernunft. Und eine solche Setzung erfolgte nun wirklich nicht. Es gab zwar das Amt für die Schönheit der Arbeit, aber nicht das zur Ermittlung der Logik der Krisenlösung. Trotzdem haben die marxistischen Theorien dieser Sorte den Vorteil, Kategorien zur Verfügung zu haben, die die Fragen, bei denen Bakay passen muss, beantwortbar machen. Die Staatskonjunktur hat funktioniert, weil Rüstungsgüter Produkte sind, die konsumiert werden, ohne zur Reproduktion des Gesamtkapitals beizutragen. Solange aber nicht der so entstehende private Profit der Rüstungsproduzenten mit gesellschaftlicher Reproduktion verwechselt wird, die ja in der Krise gerade nicht klappt, ist das gerade keine Krisenlösung, sondern zunächst einmal unproduktive Beschäftigung und die dabei gemachten Schulden auf Seiten des Staates, also diese Mefo-Wechselfolgen, hätten im Rahmen der nationalsozialistischen Autarkiepolitik nur durch Raub ausgeglichen werden können. Erst so wird begreifbar, warum es sich um die unproduktive Ausnutzung von Produktionskapazitäten und damit um Krisenaufschub durch Defizitspending handelt. Also die ganze Rede vom Keynesianismus bei Barclay stimmt zwar irgendwie, aber er weiß überhaupt nicht warum. Kadritzke ist in seiner Darstellung, und das macht ihn durchaus lesenswert, glücklicherweise so konsequent, dass er dies verfolgt und so zuspitzt. Zitat: Die ökonomische Krise ist mit der faschistischen Konjunktur also nicht bewältigt, sondern die ihr zugrunde liegenden Widersprüche sind lediglich so umgewandelt, dass sie nur noch kriegerisch aufgelöst werden können. Zitat Ende. Das ist besser als Barclay, bei dem die Nazis die Krise gelöst hatten, indem sie einfach so taten, als gäbe es keine. Aber überzeugend ist Kadritzke natürlich trotzdem nicht. Zum einen handelt es sich bei seinem Ergebnis um einen ziemlich eklatanten Widerspruch zu seiner Aussage, dass die faschistische Wirtschaftspolitik der Logik der Krisenlösung nachzugehen habe. Weil hier wurde jetzt nur noch verwandelt. Noch unklarer ist aber, warum die Krisenlösung dann nach der Niederlage Deutschland auch für das deutsche Kapital erfolgreich gewesen war und nicht nur für die Siegermächte. Denn schließlich hat der Raub ja nicht geklappt, also die kriegerische Auflösung. Ich lasse jetzt einen Teil aus, wo ich begründe, warum das sich nicht darüber lösen lässt, dass es ja die Zwangsarbeit gab, also was bei Gerhard Scheidt eine ganz zentrale Rolle spielt. Können wir vielleicht auch in der Diskussion darauf zurückkommen. Das Problem bei all dem: Die Lösung der Krise wird im Ökonomischen gesucht, nicht in der Neuordnung der gesellschaftlichen Beziehungen, die die Krise in Frage stellt. Besser, obwohl erstmal unklarer, scheint mir daher eine Formulierung Horkheimers in Autoritärer Staat zum weiteren Ausgangspunkt zu nehmen. Zitat: Der Staatskapitalismus beseitigt aber den Markt und hypostasiert die Krise für die Dauer des ewigen Deutschlands. So, was ist denn jetzt? Oh, jetzt kommt der vierte Teil. Jetzt versuche ich zu erklären, was genau der Zwangscharakter innerhalb der Krise ist. Und dann kommt die These, wie es hat funktioniert oder wie es hat gerade nicht funktioniert. Also, was ist eine Krise und warum ist zumindest die Weltwirtschaftskrise nicht auf der ökonomischen Oberfläche gelöst worden? Also, die Einschränkung ist halt, das ist die einzige Krise, die einen solchen Charakter hat, bei der man sich diese Überlegung machen kann. Ob das immer so sein muss, will ich nicht beantworten und kann ich nicht. Also ich glaube auch eher, dass es gar nicht gehen kann. Abstrakt ist die Krise ein Zustand der Gesellschaft, in dem sich der Wert nicht mehr verwerten kann. Es stehen damit die Beziehungen in Frage, die die Menschen als ihre Lebensbedingungen kennen. Die Situation, die wir uns vor Augen führen müssen, wenn wir uns fragen, welchen Beitrag der Nationalsozialismus zur Krisenlösung beigesteuert hat, ist dabei die Überakkumulationskrise. Die Theorie liefert uns zunächst einmal nur Aufschluss über die Möglichkeit der Krise und die Arbeitslosigkeit über ihre Existenz. Dies bleibt aber, also das mit der Existenz, das ist logisch, das Kapital kann sich nur vermehren, wenn es Arbeitskraft verwertet, wenn es Arbeitskraft rumliegen lässt, heißt es ist nicht in der Lage dazu, also muss ein Zustand da sein, der das verhindert, und das kann nichts Subjektives sein, weil Arbeitskraft verwerten will jeder Kapitalist. Dies bleibt aber genauso abstrakt wie die Bestimmung des Werts als automatisches Subjekt der Gesellschaft. Der Charakter der Zwangslage, in dem sich das Kapital im Zustand der Überakkumulation befindet, leitet sich immer schon nicht ökonomisch und logisch, sondern politisch und historisch her. Eine solche Charakterisierung will ich nun versuchen. Der Wert, also die Form, in der der gesellschaftlich produzierte Reichtum existiert, ist nie fix, sondern immer in Bewegung. Ständig wechselt er seine Form. Es bleibt aber immer der gleiche Wert. Das Geld scheint über jeder Ware zu stehen und gleichzeitig und im Gegensatz dazu das Gemeinsame aller Waren festzuhalten. Gleichzeitig ändert es seinen Wert ständig, deutet also auf eine Bewegung hin, die jenseits seiner selbst stattfindet. Diese Dynamik ist aber gleichzeitig die Bedingung seiner Erhaltung. Der Reichtum zirkuliert unentwegt und kehrt dabei immer wieder und vermehrt zu seinem Ausgangspunkt zurück. Wenn wir von unseren Alltagserfahrungen zu denen von Produktionsmittelbesitzerinnen wechseln, wird die Sache noch offensichtlicher. Es ist schlichtweg unmöglich, Wert, in welcher Form auch immer, einfach nur so zu behalten, ohne dass er für mich, also der ich ihn habe, an Wert verliert. Wenn ich eine Fabrik habe, kann ich deren Wert nur realisieren, wenn ich sie in Waren verwandle, wofür ich zusätzliches Geld brauche. Nur so erhält sich der Wert. Das heißt, ich bin auch auf der sachlichen Ebene gezwungen, den Ausgangspunkt wiederherzustellen. Also die Zirkulation des Kapitals zu vollziehen. Der Widerspruch, also von dem ich gerade im ersten Teil immer geredet habe, der Widerspruch zwischen der Perspektive aller Einzelnen und der des Ganzen erscheint hier als der Produktion von Profit, welcher nur in der Geldform vorzuliegen braucht, und der Reproduktion des Kapitals, also Betonung auf Reproduktion des Kapitals. Die Reproduktion des Kapitals muss sich auch auf die Totalität der Gebrauchswerte beziehen, die als variables und als fixes Kapital in den Produktionsprozess eingehen. Zur Erklärung, es müssen genau die richtigen Mengen ganz spezifischer Maschinen wiederhergestellt werden und genau die richtigen Mengen von Arbeitskraft mit spezifischen Eigenschaften. Wenn irgendwann irgendwelche Rohstoffe nicht mehr da sind, kann eine komplette Produktionsanlage wertlos werden, obwohl sie eigentlich unglaublich viel Arbeitskraft beinhaltet. Ein Großteil der orthodox-marxistischen Krisentheorie sucht den Grund für die Krisen allerdings nur auf dieser Gebrauchswertebene, weil, ist die Argumentation, die Reproduktion nicht geplant vonstatten gehe, weil es ja schon die Produktion nicht macht, die ist ja marktvermittelt, sei der anarchische Markt Krisengrund, in der Produktion finde nur falsche Verteilung statt. Also weil niemand vom Kapital weiß, wie viel in einem Jahr von was gebraucht wird, kommt es immer zu irgendwelchen Crashs. Ist im Prinzip die These. Das ist zwar nicht ganz falsch, dem zentralen Problem aber nur vorgelagert. Wichtig ist vielmehr, dass dabei auch die Wertrelationen erhalten bleiben müssen, was aber aufgrund des berühmten tendenziellen Falls der Profitrate nie der Fall sein kann. Beziehungsweise das kann nur dann der Fall sein, wenn die Produktion erweitert wird. Krise ist dann, wenn sich der Wert nicht mehr erhalten kann, weil er sich nicht vermehren konnte und nur die Gebrauchswerte wiederherstellen konnte. Das ist das bürgerliche Ideal, also nochmal auf den Punkt gebracht, es wurde vorher Kredit gebraucht, der Kredit muss zurückgezahlt werden. Wenn sich nur das wieder auf der Sachebene ergibt, was vorher da war, ist der Kredit nicht befriedigbar, also sind die Kreditnehmer und Geber unzufrieden. Diese Idee, dass die Gebrauchswerte wiederhergestellt werden können, ist das bürgerliche Ideal des Gleichgewichts, das aber gerade nicht krisenfrei ist. In ihm kommt es zur Entwertung, also im Zustand des Gleichgewichts, weil die Gebrauchswerte im Verlauf der Akkumulation aufgrund technischer Neuerungen an Wert verlieren. So entsteht das Finanzkapital. Also damit geht es mehr um das damalige und nicht so richtig um die heutigen Blasen. Die haben noch mal ein paar andere Eigenarten, denke ich. Also die, von denen Robert Kurz immer redet. So, jetzt kommt eine größere Auslassung, fürchte ich. Ja. Da geht es darum, ich fasse das kurz im Ergebnis zusammen, da geht es darum, dass innerhalb dieser Zirkulationsprozesse permanent etwas passiert, was von subjektiver Seite, also es ist ja die Frage nach, wie passiert diese Entwertung, was passiert da? Eigentlich akkumuliert das Kapital und es wird immer mehr wert, aber irgendwann scheint es auch mal weniger wert zu werden. Und der normale Prozess, in dem das passiert, ist natürlich die Pleite. Der Witz an der Pleite, solange er durch die Konkurrenz passiert, ist aber der, dass damit zwar subjektiv Leute Geld verlieren oder Besitz verlieren oder eben Wert verlieren, objektiv genau das aber nicht passiert. Das setzt sich anderswo fort. Die Argumentation dafür erspare ich mir, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Damit ist aber klar, als Erscheinungsform der Krise ist die Pleite nicht mit dieser identisch. Denn was für die einen subjektiv Verlust ist, ist auf der Ebene des Gesamtkapitals immer noch Akkumulation. Es ist tatsächlich wirklich total schwierig, diesen Wert wieder loszukriegen. Und die Krise ist auch nicht identisch mit der Summe aller Pleiten. Also die tritt nicht dann ein, wenn besonders viele Pleiten zum gleichen Zeitpunkt auftreten. Denn objektiv bezieht sich der Wert auf sich selbst, subjektiv auf das Privateigentum anderer und davon kann er einfach nicht lassen. Mit anderen Worten, die Kapitalentwertung, um die es geht, scheint sich subjektiv ziemlich einfach zu ergeben. Da gibt es dann tatsächlich allerlei Fehler, die einzelne Kapitalisten machen, falsche Spekulationen und so weiter. Aber von diesen ganzen falschen Spekulationen hat immer irgendjemand anders profitiert. Das heißt, auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene tut sich dann nichts. Aber subjektiv geht das ziemlich einfach und daher die große Unsicherheit aller Beteiligten. Objektiv ist das schon ein ziemlich harter Brocken. Um nicht zu sagen, auf ökonomischer Ebene ist es unmöglich. Der Wert ist, wenn sich die Pleite aus der Konkurrenz ergibt oder die Pleiten ewig, er wechselt nur die Charaktermaske und wächst weiter fröhlich an. Der Begriff der Reinigungskrise, das ist ein bürgerlicher Begriff, der demnächst mit Sicherheit Karriere machen wird, das ist die einzige Sorte der Krise, die die bürgerliche Ökonomie anerkennt, macht auf dieser Ebene tatsächlich Sinn. Aber darum geht es hier nicht und darum ging es auch in der Weltwirtschaftskrise nicht. Das Reproduktionsproblem des Sachkapitals hingegen kann zu einer Situation führen, in der sich die Pleiten zwar auch vermittels der Konkurrenz ergeben, also eine andere Form der Entwertung gibt es tatsächlich nicht, oder die Enteignung, die kommunistische welche, aber um die kümmert sich ja niemand, aber sie bedrohen zunächst einmal nicht die Kapitalzusammensetzung der schwachen Unternehmen, sondern die der Starken, die in der Krise vorausgehenden Boom in der Lage gewesen waren, ihre Betriebe in hohem Maße zu rationalisieren. Und wie so eine Situation aussieht, möchte ich jetzt mit Sohn Rethel argumentieren. Der hat ein sehr schlaues Buch geschrieben zur Situation der deutschen Industrie in den späten 20er, frühen 30er Jahren. Das heißt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Vielleicht fällt es jemandem von euch ein, Nationalsozialismus und Klassenstruktur, glaube ich. Aber, Zitat, in der Rationalisierungskonjunktur der 20er Jahre wirkte sich eine neue Produktionsökonomie der fixen Kosten aus, die ihre Regulative nicht mehr in der Nachfrage und im Markte hat, sondern in der inneren Zeitökonomie des modernen Arbeitsprozesses. Aus den Folgen dieser neuen Produktionsökonomie und ihrer Diskrepanz zur Marktökonomie ergibt sich der Zwang zum Monopol. Oder, besser gesagt, da die Produktion aus Gründen ihrer Kostenstruktur nicht mehr den Marktregulativen und... unterwerfen kann, muss versucht werden, die Marktentwicklung den Notwendigkeiten der Produktionsökonomie zu unterwerfen. Die so strukturierten Werke, also die mit dieser Produktionsökonomie der fixen Kosten, laufen mit unglaublich hohen fixen Kosten und produzieren gleichzeitig jede Menge Nebenprodukte und es können nicht einfach Teile stillgelegt werden, wenn nicht genügend Produkte nachgefragt werden. Also ihr könnt euch zum Beispiel ein Chemiewerk vorstellen im Vergleich zu einer Textilproduktion. Beim Chemiewerk gibt es eine Produktionsapparatur, die einmal eingeschaltet wird, eine bestimmte Menge herstellt. Man kann aber nicht einfach aufhören und nur ein Drittel davon herstellen, vor allen Dingen, weil irgendwelche Öfen auch noch Wärme für die Gebäude nebenan produzieren, irgendwelche Abfallprodukte bei irgendwelchen Synthesen sind Produkte für irgendeine andere Industrie. Also es gibt auf der sachlichen Ebene eine Verkettung, die nicht erlaubt, einfach zu sagen, wir haben gerade nicht genug Markt, wir haben nicht genug Nachfrage für dieses Produkt, deswegen lassen wir es einfach mal sein. Der Verkauf der Produkte bei Vollauslastung unter Produktionspreis ist immer noch besser als die Stilllegung des Ganzen. Dieser Verflechtung entspricht einer Verflechtung auf der Ebene des Finanzkapitals. Denn die hohen Kosten sind natürlich nicht aus privatem Kapitalbesitz aufgebracht. Alles ist auf Kredit finanziert. Kann etwa eine Rate eines Kredits nicht zurückgezahlt werden, weil es an Absatz mangelt, liegt es näher, die Macht der Banken, an die die Rate gehen müsste, dazu zu verwenden, die Konkurrenz aufzukaufen und stillzulegen, damit die eigene Kapazität besser ausgenutzt werden kann. Alternativ und in den 20er Jahren wohl häufiger der Fall, kann auch die, also das ist mehr so die heutige Variante, alternativ und in den 20er Jahren wohl häufiger der Fall, kann auch die Integration in ein Kartell erfolgen. Aber was für den Augenblick eine Lösung war, nämlich das unmittelbare Absatzproblem, macht das Problem im nächsten Augenblick nur noch größer. Denn die Produktionsmittel der stillgestellten Konkurrenz werden ja nicht einfach verschrottet werden. Der Verlust dabei wäre größer gewesen als der, der durch den Aufkauf vermieden wurde. Nach der vollzogenen Transaktion ist entweder die Bank oder das Unternehmen, je nachdem wie das vertraglich geregelt wurde, im Besitz von noch mehr Produktionsmitteln und vor allem befindet sich Geld in den Händen der ehemaligen Konkurrenz. Die haben das ja auch nicht für ein Apfel und ein Ei weggegeben, weil sie waren ja nicht eigentlich pleite. Das war ja schon durchaus ein Konkurrent. Dieses Geld wird in einem anderen dieser Werke oder einem Werk ähnlicher Art in einer anderen Branche angelegt werden und das Spiel geht immer weiter. Die Unfähigkeit des Werts auf gesamtgesellschaftlicher Ebene einfach zu verschwinden, kehrt sich in dieser Situation gegen die Akkumulation. Das Resultat eines solchen Prozesses, und das ist jetzt so ziemlich der Ausgangspunkt der 30er Jahre und des Nationalsozialismus in politökonomisch, das Resultat ist zum einen eine Politisierung der Märkte. Also ist logisch, es entscheidet sich vielmehr, wer bei welcher Bank welchen Einfluss hat und welche Bank welchen anderen Teil besitzt, als ein marktvermittelter Konkurrenzkampf. Zum anderen scheint es unglaubliche Mengen freies Geld zu geben, nämlich das der Verkäufer, und unglaubliche Mengen fixes Kapital, die aber, weil mit dem fixen Kapital ja nicht irgendetwas anderes produziert werden kann, aneinander gebunden bleiben. Auch wenn Geld und fixes Kapital verschiedene Eigentümerinnen haben. Das Geld kann nicht einfach an die Arbeitslosen gegeben werden, die das Resultat der Rationalisierungen waren, denn das gefährdet die Reproduktion erst recht. Also das ist ja, also das Geld ist ja dafür da, genau die Sachmittel zu ersetzen, die bei diesen Produktionsanlagen immer fehlen und nicht irgendwelche Lebensmittel herzustellen, für die es die Produktionsanlagen ja gar nicht gibt. Denen fehlt kein Geld, diesen Produktionsanlagen. Im Finanzmarktcrash, der sich früher oder später einstellt, weil die Banken als Eigentümer in den Produktionsprozess mit hineingezogen werden, die besitzen ja auf einmal unglaublich viele Produktionsmittel, also in dem Crash verfällt das Geld, das heißt die Nachfuhr an Rohstoffen und der Lohn können nicht mehr gezahlt werden. Also diese beiden Punkte von Kadritzke. Die Unternehmen tendieren zur Pleite, ohne dass sie in der Konkurrenz unterlegen gewesen wären. Das in etwa war die Situation Anfang der 30er Jahre. In Deutschland betraf dies insbesondere die Schwerindustrie und derjenige Teil, der sich auf dem Weltmarkt weniger versprach, plädierte nach einigem Hin und Her für die Autarkiepolitik der Nazis. Also das war jetzt die Zeit von 29 bis 33. Die Faschismustheorie der Sorte Dimitrov und alles, was es da so gibt, fängt genau an diesem Punkt erst an zu überlegen. Also da treffen sich dann die Kapitalvertreter und Hitler und das sind genau diese Interessensvertretungsprozesse, die zwar tatsächlich passieren, aber den objektiven Zustand drücken die nicht aus. Die Politik der Nazis bestand zunächst einmal darin, den Arbeitsprozess ohne die ökonomische Vermittlung durch die eingebrochenen Märkte fortzusetzen. So wurde für die Dauer des ewigen Deutschland in den Naturzustand des Kapitals eingetreten. Und die Vermittlungsfunktionen gingen an den Staat über. Es mussten zum Beispiel, und das macht dann einen Großteil der Funktionalität der Rassebiologie aus, das ist nicht der Grund für die Rassebiologie, es mussten zum Beispiel Kriterien dafür gefunden werden, welche Unternehmen denn nun regulär durch Konkurrenz vor der Pleite stehen und welche vom Krisenprozess in sie hineingerissen werden. Das ist natürlich völlig unmöglich, weshalb es durch eine politische Organisation der Konkurrenz in den Kartellen gelöst wurde. Und diese ganzen politischen Vorgänge sind diejenigen, die Eucken sehr genau beobachtet hat und wo er als ursprünglich Liberaler unglaublich viel Gefallen dran gefunden hat. Der autoritäre Staat musste sich von den ökonomischen Interessen in ihm absetzen, was exakt der faschistischen Staatsidee entspricht. Also den Staat als Staat zur Geltung zu lassen. Das ist so ungefähr die Hauptidee von Carl Schmitt. Von sich aus wäre das alles, und jetzt kommt die Pointe der ganzen Sache, aber nie eine Krisenlösung geworden, weil es kein Ende finden kann. Deshalb gehen die rationalen Überlegungen zur nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik fehl. Also das wäre immer nur weiter Regression gewesen. Die Krisenlösung bestand darin, durch die Schaffung des autoritären Staates das gesellschaftliche Verhältnis überhaupt für wirtschaftspolitische Maßnahmen zugänglich gemacht zu haben. Das war nämlich vorher nicht der Fall. Deswegen war die ökonomische Theorie auch vom Liberalismus beherrscht. Damit war diejenige Instanz installiert, die nach Wiedereinrichtung des Weltmarkts durch den Sieg der Alliierten in der Lage war, selbst als ökonomischer Akteur die gerade geschilderte Situation zu regulieren. Das ist der Sinn der nach dem Zweiten Weltkrieg installierten Monopolkontrolle und der neoliberalen Idee vom staatlich organisierten Wettbewerb, der ja mit allerlei Staatsbesitz, also solche Dinge wie VW, die sind in der Zeit entstanden, die war ja komplett damit vereinbar. Also das war für den Neoliberalismus kein Problem, dass ein Großteil der wichtigen Industrie vom Staat besessen wurde. Der Arbeitswahn war für diese Regression unabdingbare Voraussetzung. Nur die Regression in den Naturzustand erlaubte wiederum die wesentliche Modifikation des Produktionsverhältnisses. Erst durch diese Modifikation kann der Staat als Krisenlöser in Permanenz gelten, der seitdem ist. Der Wert vor dem Nationalsozialismus und der Wert heute sind nicht identisch. Erst die Integration des Staates ins Kapitalverhältnis durch Abstraktion von den Interessen in ihm, also dessen Ökonomisierung, hat es möglich gemacht, dass der Staat heute wiederum selbst in die ökonomische Krise integriert ist. Jetzt eine kurze Spekulation, wie sich die Entwicklung, die angeblich neoliberalen Entwicklungen der letzten 25 Jahre so einschätzen lassen. Der Staat hat seinen Job als Gesellschaftsplaner und Krisenvermeider so weit getrieben, dass er vermittels der Privatisierungen einerseits Anlegemöglichkeiten für das überflüssige Geldkapital verschaffte, die sicherer zu sein scheinen als die vermeintlichen neuen Märkte und sonstiger Finanzblasenquatsch. Also Post und alles, was da denkt man, da hat man ein Qualitätsprodukt erworben. Da macht ja auch Manfred Krug Werbung für. War jetzt ein Verwechsler. Verscherbelung der Kronjuwelen des Staates sollten diese Verkäufe nicht genannt werden. Denn gleichzeitig haben die Staaten sich damit der ökonomischen Krisentendenz entzogen oder versucht zu entziehen, in der sie jetzt als zukünftiger Eigner der Banken wieder mittendrin stecken. Denn dass die souveräne Behauptung, dass die Kapitalentwertung, die seit langem in Gang ist, nur fälschlicherweise und aufgrund subjektiver Fehler oder mangelnder Kontrolle der Finanzsphäre erfolgt sei, wird sich nicht lange aufrechterhalten lassen. Der Zusammenhang, und jetzt zum Schluss, der Zusammenhang von Arbeitswahn, Krise und Wirtschaftspolitik ist also nicht statische, gegebene, dauernde Möglichkeit, die in der Krise realisiert wird. Die autoritäre Wirtschaftspolitik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts folgte nicht mit Notwendigkeit, sondern umgekehrt wurde im spätkapitalistischen Staat Notwendigkeit aus staatlicher Souveränität heraus gesetzt. Das ist das, was der Nationalsozialismus als Neues in die Geschichte gebracht hat, auf ökonomischer Ebene. Die aktuellen wirtschaftspolitischen Debatten, und hierin besteht jetzt der Zusammenhang von heute, kämpfen mit dem Wunsch, dies weiterhin zu können, wie auch mit der Ahnung, dass dies in der bisherigen Form nicht mehr geht. Soweit das Referat.